der kann auch für Demodulation benutzt werden. Ja, das heißt, da hinten kommt dann, das geht dann rein und der Träger wird dann kohärent mit einem anderen Multiplizierer an dem Eingangssignal zugeführt und dient für Demodulation. Das heißt, ich habe hier nichts anderes als hier einen bestimmten Wert und der VCO liefert mir halt dann entsprechend eine Frequenz und eine bestimmte Phasenlage. Und hier habe ich ein Korrektursignal. Ja, das heißt, die Abhängigkeit dieses Signals wird dann angepasst. Das ist eine Schleifenstruktur. Das heißt, eine Schleifenstruktur hat immer eine Rückführung und schaut dann auf das Ergebnis. Ja, da gibt es eine Abweichung und die Regelung ist so gestaltet, dass die Abweichung 0 wird. Ja, das heißt, die Abweichung dieses Signals hier von diesem Signal hier, wenn die 0 ist, dann bleibt der VCO in einem stabilen Zustand. Das heißt, ich habe die richtige Frequenz und die richtige Phasenlage gefunden.
Ja? Mit dem von der Basisbank, also manchmal nicht direkt zum Bandpass, sondern zu einer Zwischenfrequenz, und dann zu diesem Taschen. Nehmen wir das jetzt gleich hineingeschickt, die Basisbank oder die Zwischenbank?
Nein, das liefert nur den Träger selbst. Ob das ein Träger ist für eine Zwischenfrequenz oder nicht, weiß der nicht. Ja, der ist getrimmt auf eine bestimmte Frequenz für dieses Signal, das was da hier hereinkommt. Bei der PLL, das ist ja wirklich eine ganz grobe Struktur hier. Ja, also nicht im Detail gezeichnet, keine Gleichungen dazu. Da gibt es noch ein paar so Charakteristika. Er kann natürlich nur einen bestimmten Fehler verkraften. Ja, das heißt, wenn die Frequenz sehr weit entfernt ist von dem, was hier zu suchen ist, dann kann er diese nicht finden. Ja, das heißt, da gibt es dann Begriffe wie Fangbereich, ja, und Einrastbereich. Ja, mit diesen Dingen wollen wir uns aber nicht belasten. Ja. Wir wollen nur feststellen, dass eine PLL von der Struktur her, wie sie arbeitet, einen VCO verstellt, der sinusförmigen Vorgang liefert und dann entsprechend die Frequenz und die Phasenlage halt dann anpassen kann an das Eingangssignal. Ja, das heißt, da sind Schätzwerte für F0 und für das Phi drinnen. Aufgrund der Struktur der PLL hier liefert der eine Struktur, die zu diesem Signal 90 Grad außer Phase ist. Das heißt, ich muss hier, wenn ich das Trägersignal haben möchte, muss ich hier dann eine 90 Grad Phasenkorrektur durchführen. Das ist eine Eigenheit der PLLs, die man nur erkennt, wenn man wirklich die Gleichungen nachrechnet. Und die sind ein bisschen komplizierter. Das heißt, hier habe ich einen sinusförmigen Vorgang und der schaut, dass die beiden halt da zur Übereinstimmung kommen. Eine andere Struktur, die PLL, ich wiederhole es noch einmal, haben wir gestern gemacht, die PLL geht natürlich oder funktioniert nur, wenn ich eine starke Frequenzkomponente bei der Trägerfrequenz habe, auf die er locken kann. Ja? Wenn ich das nicht habe, dann brauche ich andere Mechanismen hier, um mir eine Frequenzkomponente bei der Frequenz oder vielleicht bei der doppelten zu erzeugen, und wenn ich weiß, dass die doppelt ist, kann ich sie halbieren. Ja? Solche Typen sind Squaring Loop und Costas Loop. Ja, das heißt, die Squaring Loop braucht, oder generell, wenn keine Trägerkomponente, eine Komponente mit dieser Frequenz, die der Träger hat, vorhanden ist im Spektrum, muss er sich mit Hilfe einer Nichtlinearität eine machen. Und hier bei der Squaring Loop ist die Nichtlinearität die Quadrieroperation. Ja, die Quadrieroperation hier, sechs gleich am nächsten Bild hier, steht da vorne. Ja, das heißt, das ist mein Eingangssignal. Phase Reversal Keying, hier also eine konstante Einhüllende da drinnen, im Spektrum keine Komponente bei 1 durch oder bei der Trägerfrequenz. Ja? Also keine Komponente, das heißt durch das Quadrieren erhalte ich aber natürlich hier, Sie sehen es hier, ein halb mal Cosinus und so weiter, das heißt da kommen ein paar andere Dinge noch dazu, das heißt da habe ich die doppelte Frequenz hier, ja? Das heißt, hier habe ich die doppelte Frequenz von dem, was ich hier oben habe. Das heißt, ich täusche der PLL, die erzeugt meine Frequenz mit F0. Und dann schaue ich, dass ich einen Block habe, das steht nicht wirklich zweimal F0 drin als Gleichung, ja? Sondern er hat nur die Aufgabe, die zu verdoppeln. Ja? Das heißt, an der Stelle habe ich zweimal F0 und mit zweimal F0 funktioniert das Prinzip wieder gleich. Das heißt, er sucht die doppelte Frequenz. Ja? Warum? Weil da die doppelte Frequenz enthalten ist durch die Quadrieroperation. In Wirklichkeit liefert er aber nur die einfache und richtige Frequenz F0, die ich dann natürlich auskopple und hier noch um 90 Grad drehe und dann den Demodulator zur Verfügung stelle. Ja, das heißt, das ist die eigentliche Demodulation, das heißt, das, was wir immer gezeichnet haben, Eingangssignal hier multipliziert und Tiefpass gefiltert. Ja? Also Korrelationsoperation. Ja? Das heißt, dieses Kästchen hier ist das, was wir hier immer so mit CR als Carrier Recovery bezeichnet haben. Ja? Oder LO und dann ein Drittel rauf und das war der Multiplizierer. Und das, was sozusagen LO ist, ist dieses Ding hier, das Blockschaltbild, das Funktionsschaltbild hier, was die Operation, die auszuführen ist, um hier diesen Träger hier zu bekommen. Das heißt, das Trägersignal hier zuzusetzen.
Wenn ich bei der Spektralkomponente keinen Analog bekomme,
durchs Quadrieren bekommen Sie eine, ja? Die Quadrieroperation erzeugt Ihnen hier eine spektrale Komponente bei der doppelten Frequenz.
Also wenn ich bei der Frequenz die suche, keine Komponente vorhanden ist, dann ist sie mit Quadrieren auch.
Aber durch die Nichtlinearität bekommen Sie. Die Nichtlinearitäten haben die Eigenschaft, dass Sie Betragsbildung, Quadrier, Kurve und so weiter, dass Sie hier die Frequenzkomponenten erzeugen, die im ursprünglichen Signal nicht enthalten sind. Dieses Charakteristikum von Nichtlinearitäten. Und auch das normalerweise generell große Problem von Nichtlinearitäten. Wenn Sie Verstärker haben, die in die Sättigung gehen, ja, haben Sie genau dasselbe Problem. Sie erzeugen auch Frequenzkomponenten, irgendwo, vielleicht auch halbwegs berechenbar, aber die Sie nicht haben wollen. Ja. Das heißt, Nichtlinearitäten verbreitern meistens auch das Spektrum und erzeugen spektrale Linien, wo sie vorher nicht vorhanden waren. Das sind Eigenschaften von Nichtlinearitäten, ja, die Sie üblicherweise nicht schätzen. Ja. Hier in diesem Fall wollen Sie es haben. Ja? So, die Costas Loop. Die Costas Loop ist so aufgebaut, dass Sie hier zwei Arme besitzen. Ja? Ich habe hier zwei Arme, einen I-Zweig und einen Q-Zweig drinnen. Das heißt, ich kopple hier sozusagen wieder mein Eingangssignal aus und führe es zwei Zweigen zu. Hier haben wir wieder unseren VCO. Das heißt, der VCO, der erzeugt wieder sinusförmigen Vorgang hier. Und Hier, aufgrund dieser Multiplikation, ja, da haben wir Cosinus mit Cosinus, Cosinus Quadrat. Das heißt, wenn Sie das dann ausrechnen, hier mit Phi und hier haben wir ein F0 geschätzt plus Phi Spitze oder so, oder Phi geschätzt, wenn Sie das dann mit Summen setzen und so weiter auflösen, kommen Sie darauf, dass Sie hier einen Differenzwinkel haben. Der Differenzwinkel ist der zwischen dem, der im empfangenen Signal herrscht und der lokal erzeugt wurde. Das heißt, hier haben wir einen Cosinus des Differenzwinkels, hier haben wir einen Sinus des Differenzwinkels. Die hier werden dann einem dritten Multiplizierer zugeführt und durch die Multiplikation entsteht hier über das Filter dann ein Abbild und zwar nur ausschließlich hier vom Winkel selbst. Ja, das heißt, man muss die Summensätze wieder anwenden und so weiter. Das heißt, hier haben Sie eine Differenz, einen Wert, einen konstanten Wert, der Differenz der beiden Winkel entspricht. Das ist aber wieder ein konstanter Wert und der konstante Wert verstellt mir hier diesen VCO. Und wenn der Differenzwinkel 0 wird, dann bleibt dieser VCO-Wert auf einem bestimmten vorher eingestellten fixen Wert. Und dieser fixe Wert liefert die exakte Frequenz. Das heißt, sobald es eine Abweichung von oben nach unten gibt, wird es abgebildet in eine Spannungsabweichung hier für den VCO und damit regelt er hier die Frequenz und damit auch die Phase nach. Ja, das heißt, wenn er langsamer und schneller wird, kann er natürlich nicht nur die Frequenz anpassen, sondern auch den Winkel anpassen. Der Vorteil dieser Costas Loop und der Nachteil dieser Costas Loop ist, Sie brauchen zwei gleich aufgebaute, vollkommen symmetrische, hardwaremäßig symmetrische Arme, ja, damit Sie keinen stationären Fehler hineinbekommen. Ja. Der Vorteil ist, dass Sie hier automatisch, Sie können das hier praktisch den Träger abgreifen und zur Demodulation verwenden, oder Sie können direkt hier, das heißt dieses Signal, hier, wenn der Winkel 0 ist, der Cosinus 1, können Sie hier direkt schon die Daten abgreifen, ja, also Ihre Datenbits abgreifen, das heißt, darum ist der da oben hier nur strikliert gezeichnet, den können Sie sich in Wirklichkeit dann sparen. Ja, das sind die zwei Möglichkeiten hier, die es gibt, hier, Squaring Loop, Costas Loop, um hier Signal, wo keine spektrale Komponente ursprünglich im Spektrum enthalten ist, bei der Trägerfrequenz, auf die eine PLL locken kann, hier sich erzeugen aufgrund von Nichtlinearitäten hier und dann sozusagen hier ihre kohärente Demodulation durchführen können. Ja? Wenn ein Träger vorhanden ist, ist es kein Problem. Träger vorhanden, der Trägerkomponente vorhanden, muss man immer vorsichtig sein hier im Spektrum, ist keine informationstragende Komponente, daher nicht besonders beliebt. Das wird eher noch eingesetzt bei Linecode, aber bei Trägermodulation wird die üblicherweise mit verschwindender Trägerkomponente hier übertragen, das heißt konstante einhüllende und möglichst effizient mit wenig Sendeleistung eine geringe Bitfehlerwahrscheinlichkeit zu haben. Das heißt, hier investiert man nicht in eine Komponente, die ausschließlich zur Synchronisation gebraucht wird, sondern man nimmt die komplexere Struktur in Kauf, sich über eine Costas Loop zum Beispiel hier eine kohärente Referenz zu machen. So, die Phasenunsicherheit bei Phase Reverse Keying haben wir bereits angesprochen, ist hier nur eine kurze Wiederholung. Wenn Sie hier 180 Grad springen, bleiben Sie immer auf derselben Wirkungswinkel. Ja, das heißt, Sie haben nur eine einzige Richtung, wenn Sie so wollen. Ja. Das heißt, man weiß von Haus aus nicht, auf welchem Punkt man sitzt. Sitzt man auf dem Punkt, der die 1 repräsentiert, oder sitzt man auf dem Punkt, der die 0 repräsentiert. Und da gibt es zwei Möglichkeiten hier, diese Unsicherheit zu bereinigen. Das eine ist, man schickt am Beginn einer Kommunikation einen Vorspann, eine Präambel. Ja, mit einem fixen Bitmuster, von dem ich weiß, das erste Bit ist eine 1 und so weiter. Ja. Wenn dieses Muster invertiert erhalten wird, dann muss ich halt nur praktisch auch die Ergebnisse immer invertieren, dann liege ich wieder richtig. Ja, das heißt, Präambel zu schicken ist eine sehr beliebte Version. Die Präambel sind kurz, belasten den Kanal nicht, weil die Präambel-Bits ja keine Information tragen. Das heißt, man muss die als Overhead einstufen, spielt aber im Großen und Ganzen kaum eine Rolle. Oder man kann diese Phasenunsicherheit durch differenzielle Codiermaßnahmen, also Differential Phase Shift Keying und so weiter, aus dem Weg gehen. Diese differenziellen Verfahren haben wir in dieser Vorlesung hier nicht gemacht. Ja. Das ist auch eine Art und Weise, hier dieses zu bereinigen. Das kostet mir aber ungefähr 1 dB an Signalleistung oder an SMR hier, lösen wir aus Signalleistung. Obwohl man üblicherweise natürlich 3 dB erwarten müsste. Das kommt dadurch zustande, dass nur 1 dB Verlust auftritt, weil die, also beim Differenziell nehme ich immer das vorhergehende Sample und die Rauschprozesse des Vorhergehenden sind üblicherweise korreliert mit dem nächsten und daher kann ich da Informationen herausschöpfen. Das differenzielle Codierverfahren ist nicht Gegenstand dieser Vorlesung hier. Eher Präambel ist relativ einfach über das Bitmuster. So, der letzte Teil hier von der Synchronisation ist Taktrückgewinnung. Ja? Taktrückgewinnung, das heißt, ich bin jetzt schon im Basisband, das heißt, das, was da vorne ist, das ist erledigt und ich bin hier im. Das stimmt nicht. Da geht ja Carrier Recovery hin. Da geht Carrier Recovery, da habe ich verschrieben. Das heißt, die Trägerrückgewinnung hier ist erledigt, das heißt, ich bin hier schon im Basisband. Also, man sieht bitte irgendwo notieren, da ist noch ein Fehler drinnen. Also, da fährt Carrier Recovery natürlich hin. Das heißt, der letzte Schritt ist dann, wenn ich im Basisband bin, halt das Symbol Timing Recovery. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, also eine Fülle von Spielarten. Wenn Sie hier nähere Informationen haben wollen, dann schauen Sie immer dort nach, wo es um Line-Codes geht. Ja, das heißt, dort ist das immer ein großes Thema, dort wird das auch sehr breit behandelt, üblicherweise. Ja, das heißt, mit Line-Codes, wenn Sie Taktrückgewinnung haben wollen. Im Wesentlichen gibt es zwei Möglichkeiten, die man einteilen kann, als Open-Loop und als Closed-Loop. Die Open-Loop ist wieder, man nimmt nicht Linearitäten her, um hier ein Differenzsignal zu bekommen, proportional zum Abstand des Bit-Beginns oder Symbol-Beginns. Oder man kann sogenannte Closed-Loop-Verfahren hernehmen, also wieder Schleifenstruktur, Vergleichsstruktur, das heißt, es gibt eine Rückführung, ein Referenzwert und die Differenz ist sozusagen die Stellgröße, um nachzujustieren. Und das Ziel der Regelung ist es natürlich, die Differenz im Datenbitbeginn hier von ein hereinkommendem Signal und lokal erzeugten Signal hier bitmäßig auf Null zu bringen. So, wie funktioniert das? Symbol Timing Recovery Open Loop, das heißt, wir haben zum Beispiel hier ein bipolar Return to Zero Signal hier, das heißt, das ist unsere Symboldauer, Return to Zero mit 50% hier zum Beispiel. das 1-Bit, das 0-Bit, das wäre wieder 1-Bit und hier entsprechend dann das nächste 1-Bit korrespondieren mit Fibular Return to Zero. Dann ich füttere dieses in irgendeine Nichtlinearität hinein, zum Beispiel quadrieren, Betragsbilden, Gleichrichten, Folgegleichrichten und so weiter. Das heißt, durch Betragsbildung oder Quadrieren sehen Sie hier, dass Sie hier lauter positive Werte bekommen. Ja, das heißt, das hat nichts zu tun mit Datendemodulation oder Informationsextraktiererei, sondern ich möchte hier ausschließlich den Takt gewinnen, ja, den ich noch nicht habe. Ich weiß ja nicht, wo das im Wesentlichen hier beginnt. Das heißt, ich erhalte so etwas und Sie sehen schon im Vergleich zu dem da hier, und Sie da ein bisschen Fantasie haben und sich einen längeren Strom vorstellen, dass dort eine gewisse Periodizität auftritt. Ja, wenn ich hier zum Beispiel den Gleichanteil hernehme, dann sehen Sie, dass da irgendwo eine schöne Schwingung, eine harmonische Schwingung hineinpasst. Daher hier 50% hier, das heißt, das passt da hinein. Und natürlich muss es irgendwo im Spektrum seinen Niederschlag finden. Das heißt, ich habe praktisch von diesem Spektrum, wo keine Komponente bei der Symbolrate ist hier, habe ich mir hier eine erzeugt hier. Das heißt, diese rote hier wäre dann die, die hier da so schön reinpasst und auf die kann ich zum Beispiel wieder eine PLL locken lassen. Ja, oder kann sie irgendwie anders hier herausholen. Also durch ein schmalbandiges Filter. Ein PLL ist im Wesentlichen der schmalbandigste Filter, das wir kennen. Ja. Hier steht im Wesentlichen das, was ich zu ihm gesagt habe, damit Sie es auch ein bisschen dann zum Nachlesen auch haben. Das heißt, die PLL liefert natürlich ein sinusförmiges Signal. Ja. Ich kann natürlich auch einen VCO hernehmen, der ein rechteckförmiges Signal liefert. Falls es ein sinusförmiges Signal ist, dann brauche ich eine 1-Bit-Quantisierung durchführen und habe ein schönes rechteckförmiges Signal, weil ja der Clock ein rechteckförmiges Signal sein muss. Bei den Vergleichsverfahren ist es ein bisschen komplizierter. Das Problem mit dem Vorgehenverfahren ist, dass Sie immer einen gewissen stationären Fehler drinnen haben. Und den stationären Fehler können Sie, vorausgesetzt die beiden Arme oder die sind gleich, können Sie diesen stationären Fehler mit einer Regenschleife, das heißt, er wird wirklich rückgemeldet, was wirklich Sache ist, wie viel oder wie groß die Abweichung wirklich ist, können Sie so beseitigen. Ja? Das heißt, einen stationären Fehler bekommen Sie hier kaum rein, außer diese Arme sind hier wesentlich unterschiedlich aufgebaut. Das heißt, wir haben hier wieder einen VCO, nur dieser VCO liefert kein sinusförmiges Signal, sondern ein rechteckförmiges Signal einer bestimmten Frequenz. Hier haben wir den Tiefpass drin und hier haben wir zwei Arme. Ja? Das heißt, der eine Arm, wir haben hier einen bestimmten Wert Xi und eine bestimmte Bilddauer. Am besten ist, wenn ich das nächste Bild hier hernehme. Wir haben hier unsere Datenbits. Und wenn unsere Datenbits perfekt übereinander liegen, vom empfangenen Bitstrom zum lokal erzeugten Takt, wenn die beiden übereinander liegen, dann haben wir hier unser Early Gate und Late Gate. Ja, das heißt, die integrieren auf eine bestimmte Energie. Ja, und zwar ein bisschen weniger hier um den Wert Xi, als hier die Datenbitdauer andauert. Das heißt, ich fange hier vorne an und ich fange hier ein bisschen später an und höre aber hier beim Datenbit auf. Das heißt, wenn Sie so wollen, durch gleiche Länge symbolisiert gleiche Energie, sind zwei Energien gleich groß. Wenn ich bei einem das Vorzeichen umdrehe, dann kommt 0 heraus. Ja, das heißt, wenn 0 herauskommt, dann bin ich synchron. Wenn ich nicht synchron bin, das heißt, ich habe eine Verschiebung, ja, da wäre irgendwo mein Datenbit und mein VCO da drinnen und da habe ich mein Datenbit, mein echtes drin. Das heißt, ich habe eine Verschiebung zwischen dem Datenbit oder Symbol, das ich empfange, zu dem, was der VCO lokal erzeugt. Aufgrund dessen, da hier aber die Struktur, die Bedingungen gleich sind, das heißt, der fängt immer da an und der hört immer da auf. Ja, wenn der immer da anfängt und der da aufhört, dann sehen Sie, dass hier andere Verhältnisse auftreten. Und damit sind diese beiden Arme, also liefern nicht mehr gleiche Energie, das heißt, es kommt ein anderes Vorzeichen zustande und aufgrund dieser Vorzeichenumkehr, ob das positiv oder negativ ist, wird dann entsprechend nach vor oder zurück geregelt über den VCO. Das heißt, jetzt kann ich wieder so zurückgehen. Hier ist die Differenzbildung, also Plus, Minus. Beide sind von der Struktur her gleich aufgebaut. Sie haben nur andere Integrationsintervalle. Das geht auch von Xi bis zum Ende des Datenbits und das geht von 0 weg bis Ende minus diesen Wert Xi. Ja? Wenn hier beide gleich groß sind, dann kommt hier keine Differenz heraus, wenn hier keine Differenz herauskommt, dann liefert hier auch keinen Wert und der VCO bleibt auf dem Wert, den er vorher gehabt hat. Wenn hier eine andere Größe herauskommt, zum Beispiel hier wird auch der Absolutbetrag gebildet, dann können wir entsprechend diesem Vorzeichen hier Plus und Minus wird dann entsprechend nachgeregelt. Das heißt, wichtig ist, die Regelung schaut immer, dass die Differenz 0 wird. Wenn die Differenz 0 ist, ist es ein Indiz für sich, dass dieser Takt der richtige Takt ist. Ja? So, diese Struktur haben wir erklärt, hier steht es nämlich synchron und unsynchronisiert hier drinnen und damit sind wir fertig. Ja? So, diesmal gibt es ein bisschen eine andere letzte Folie hier drinnen, also viel Erfolg bei der Prüfung. Ja? Also ein nächstes Kapitel gibt es keines mehr. Ja? So, ich habe mich ein bisschen beeilt hier, weil ich möchte Ihnen heute noch ein paar Simulationen zeigen. Ja, die habe ich leider auf einem anderen Rechner, altes Betriebssystem, XP, alte MATLAB-Version, also 6.5. Leider läuft diese Software nur mit dieser Version und die ist hier installiert. Und das Schöne ist, ich bin gestern um 6:30 oder so in Wattel herübergefahren und gesagt, das muss ich einmal ausprobieren, damit es mir nicht so geht wie bei Vista, weil ich die erste Woche einmal einfach angesteckt habe und probiert habe und dann ist es gegangen. Beim nächsten Mal ist es wieder nicht gegangen. XP ist wirklich Plug and Play. Man steckt an und man sieht wirklich das, was am Schirm ist. Also das hat sofort funktioniert. Also ich bin wieder begeistert von XP. Ja. Gut. So, jetzt können wir was ich 2 Minuten oder 5 Minuten Pause machen, damit ich hier umstellen kann. Ja. Ich will bei der Bühne umbauen.